Heute Morgen predige ich über einen Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 10, Vers 12, die zweite Hälfte. Da heißt es, einer und derselbe ist Herr über alle, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Das war Römer 10, Vers 12. Einer und derselbe ist Herr über alle, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Ich habe vor wenigen Tagen in der Zeitung etwas über Reichtum gelesen, weil es hier ja heißt, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Und zwar hieß es da, Deutsche so reich wie noch nie. Rund 91.000 Mark hatte jeder Haushalt in der Bundesrepublik Ende 1986 im statistischen Durchschnitt auf der hohen Kante. Das ist zehnmal so viel wie 1960. Zehnmal so viel Erspartes wie 1960. Jede vierte Mark liegt auf einem Sparbuch, steht hier. Jede fünfte ist in Papieren angelegt oder auch in Versicherung. Ich könnte mir vorstellen, dass manche vielleicht nicht zu diesem statistischen Durchschnitt zählt unter uns, weil er nicht so viel auf seiner Kante liegen hat. Aber dafür haben dann andere etwas mehr, so gleicht sich das aus. Ja, ist die Frage, leben wir in einem reichen Land oder in einem armen Land oder beides? Ich denke, wir sind sehr reich, nicht nur finanziell. Wir haben auch eine reiche Wirtschaft. Wir haben eine reiche Kultur in Deutschland. Wir haben ein reiches Netz an sozialen Leistungen. Wir haben ein reiches Verkehrsnetz. Und jetzt könnte man diesen Reichtum in einer ganz langen Kette verlängern. Und dafür kann man letztlich nur dankbar sein. Ich denke, dass wir uns darüber nicht schämen müssen. Auch wenn jemand reich ist, muss er sich nicht schämen, sondern er kann dankbar sein und sagen, danke Herr, ich freue mich darüber und bin gespannt, wie es weitergeht und was du aus meinem Leben machst. Ich denke, Deutschland ist aber auch ein armes Land. Wenn man die Zahl 1960 bis 86 verfolgt, dann gab es da auch religiöse Meinungsumfragen in dieser Zeit. Und im Lauf dieser Jahre sind so biblische Kernaussagen um mindestens 10% zurückgegangen. Also die Frage, glauben Sie, dass Jesus der Sohn Gottes ist und unser Erlöser ging mindestens um 10% zurück in dieser Zeit auf so gut 30%. Die Frage der Beter, wer betet, ging auch zurück. So richtig zentrale Aussagen nahmen ab in dem Maß, wie der Reichtum zunahm. Das heißt, der Glaube wird immer ärmer und die Leute immer reicher. In der Bibel heißt es mal von einem reichen Mann, der sehr großen Ertrag hatte und dann seine Produktionsanlagen vergrößert hat und seine Kapazitäten zum Lagern auch vergrößert hat, der dann plötzlich starb mitten in seinem Reichtum. Da hieß es, er war nicht reich bei Gott. Und es ist die Frage, ob unser Reichtum auch ein Reichtum bei Gott ist oder ob es nur ein gesellschaftsbezogenes Besitzen ist. Ich denke, Deutschland ist nicht nur an Glaubensaussagen arm, zumal ja der Aberglaube immer mehr zunimmt und Sie fast keine Zeitung ohne Horoskop finden werden. Deutschland ist auch arm an geborenen Kindern, das ärmste Land der Welt, das ärmste Land der ganzen Welt. Das ist schlimm. Jedes dritte Kind wird vor der Geburt getötet und das oft auf Krankenscheinen. Obwohl in unserer Verfassung steht, in dem Artikel 2, dass jeder ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat, sind wir an der Stelle einfach zu einer inneren Armut vorgedrungen, dass wir das Leben vor der Geburt schon beenden. Ein Arzt sagte, der Leiter der europäischen, ich weiß nicht mehr genau, irgendein hoher medizinischer Leiter sagte, der gefährlichste Platz für ein Kind in unserer Gesellschaft ist der in der Gebärmutter seiner Mutter. Das ist der gefährlichste Platz, weil er diese innere Armut ausdrückt. Ich denke, dass viele Kinder nicht geboren werden, weil sie den Lebensstandard ihrer Eltern einschränken würden. Dass manche Kinder nicht geboren werden, weil sie Urlaubspläne durcheinander bringen würden oder Ausbildungspläne irgendwo gefährdet wären oder der Besitz eines Hauses nicht mehr so gut aufrechterhalten würde. Eine innere tiefe Armut in unserem Volk. Ich denke, auch im Glaubensding sind wir ziemlich arm. Deutschland ist das Land der westlichen Welt. sagen wir, der europäischen westlichen Welt, das am wenigsten evangelische Missionare aussendet. Noch viel weniger als kleine Länder, vergleichsweise wie die Schweiz oder Norwegen. Das ist auch ein Stück Armut auf geistlicher Ebene. Ich fand ein nettes Bild, vielleicht kennen Sie das, wo ein Mann einem anderen sagte, es ging so um Frage auch Besitz und solche Dinge, sagte, schau doch mal zum Fenster raus, was siehst du? Ich sagte, ja, ich sehe da hinten, da sind so ein paar Bäume und dann kommt das Haus des Nachbarn und ein Zaun. Und dann sagte er, ja, dann geh mal darüber. Und da schickte er ihn vor den Spiegel und fragte, was siehst du jetzt? Sagte er, jetzt sehe ich mich selbst. Sagte er, siehst du, sobald man hinter das Glas ein klein bisschen Silber klebt, sieht man nur noch sich selbst. Und das übertrug er auf diese Beziehung des menschlichen Reichtums. Sobald es eben um ein bisschen Silber geht in unserem Leben, sehen wir oft nur noch uns selbst. Und das lässt uns ein bisschen verarmen untereinander und wohl auch vor Gott. Die Bibel spricht vom Trug des Reichtums. Warum betrügt er? Weil man meint, ich habe alles, was zum Leben wichtig ist. Habe ich jetzt. Und doch sehen wir, wie viele Menschen eigentlich seelisch arm sind, in menschlichen Beziehungen verarmen und das Beten verlernen, weil sie ja alles haben, was sie brauchen. Worin besteht Gottes Reichtum? Hier hieß es ja, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Und wenn jemand reich ist und ich ihn zum Freunde haben kann, ist das ja nicht schlecht. Gottes Reichtum steht uns zur Verfügung. Steht erst reich für alle, die ihn anrufen? Worin besteht sein Reichtum? Einmal heißt es, er ist reich an Erbarmen. Das heißt, es braucht nie jemand zu denken, Gott wird mir nicht mehr vergeben. Er hat mit mir nichts mehr vor. Hier steht, er ist reich an Erbarmen. Das heißt, er wird nie am Ende sein und sagen, mit dir mache ich es nicht mehr weiter, sondern immer ausdrücken, ich habe dich sehr lieb. Er ist reich an Güte. Römer 2, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße führt? Und dann ist vom Reichtum dieser Güte die Rede. Das heißt, er ist immer bedacht, uns etwas Gutes mitzuteilen, wenn wir beten. Von Jesus heißt es, dass er, obwohl er reich war, um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Das heißt, Jesus war reich an himmlischer Herrlichkeit. Er wurde arm bis hin am Kreuz, wo er alles ablegte, damit wir durch seine Armut reich würden. Das heißt, ewiges Leben bekommen, wenn wir an ihn glauben und Vergebung. In einem Psalm heißt es, er ist reich an Vergebung. Das heißt, es braucht nie jemand zu glauben, ich bin so tief in Schuld hineingekommen, dass er mir nicht mehr vergibt. So etwas gibt es nicht. Denn einen tieferen Punkt als den, den Jesus erreichte, als er am Kreuz starb, gibt es nicht. Und deshalb wird Gott immer vergeben, wenn ich ihn darum bitte. Die Frage ist, ob ich seinen Reichtum beanspruche. Wir haben hier noch viele schöne Blumen, wie Sie sehen, die von einer Trauung stammen gestern. Und wir sind dankbar dafür. Ich dachte, bei so einer Trauung werden viele Brautpaare beten. Gutes Gelingen des Tages, das nicht regnet. Aber die Frage, ob sie auch beten, dass ihr eigenes Leben Jesus gehört, dass er sie gebrauchen und einsetzen kann, ich vermute, dass das nur ganz wenige Paare tun werden. Das heißt, sie beanspruchen von Gott viel zu wenig. Ja, mehr so äußere Dinge, den äußeren Verlauf, dass der gut ist. Vielleicht auch, dass er sie ein bisschen segnet im Leben. Aber dass ihr Leben ihm gehört und ihm zur Verfügung steht, so weit gehen die meisten in ihrem Gebet nicht, wobei das eigentlich diesen Reichtum Gottes erst erschließen würde. Was vor der Welt arm ist, hat Gott erwählt. Das kann man im Moment studieren. In Südamerika kommen viele Tausende von Leuten zum Glauben an Jesus, arme Leute. In Afrika kommen viele arme Leute zum Glauben. Ein Missionar sagte mal, von Sierra Leone, den wir hier bei uns hatten, er sagte, wir hätten jeden Tag eine Gemeinde gründen können, wenn wir gewollt hätten. Jeden Tag eine Gemeinde. Wir würden uns schon freuen, wenn jeden Monat einer zum Glauben käme. Und er sagte, jeden Tag hätten wir eine Gemeinde gründen können, wenn wir fähige Leiter gehabt hätten, die dann diese Gemeinde auch leiten könnten. Und deshalb haben wir es nicht getan, weil wir erst Leute auch gewinnen wollten, die sie weiterführen. In Asien kommen Leute zum Glauben, in Korea viele. Am Anfang dieses Jahrhunderts gab es dort 0,5% Christen und jetzt gibt es schon über 25% Christen in diesem Land. die kommen nicht zum Glauben dadurch, dass sie als Säuglinge getauft werden und dann christlich in der Tradition leben, sondern dass sie durch Gespräche und Gebete gewonnen werden. Reichtum bei Gott. Es gibt ein Zitat, das einige schon kennen, über Gebet. Und das möchte ich mehrfach wiederholen, das ist vielleicht sich einprägen. Da heißt es, wenn wir gebetet haben, können wir mehr tun als beten. Ich wiederhole es. Wenn wir gebetet haben, können wir mehr tun als beten. Aber wenn wir noch nicht gebetet haben, können wir nichts tun, ehe wir nicht gebetet haben. Ich will die zweite Hälfte auch wiederholen. Aber wenn wir nicht gebetet haben, können wir nichts tun, ehe wir nicht gebetet haben. Ich wiederhole nochmal alles. Wenn wir gebetet haben, können wir mehr tun als beten. Aber wenn wir noch nicht gebetet haben, können wir nichts tun, ehe wir gebetet haben. Mit diesem Nichtstun ist natürlich nicht gemeint, dass ich nichts tun kann, sondern ich kann nichts für Gott tun. Natürlich kann ich in der Schule sein ohne Gebet, ich kann an meinem Schreibtisch sitzen ohne Gebet, ich kann im Verkehr teilnehmen ohne Gebet, das geht alles. Aber für Gott kann ich ohne Gebet nichts tun. Im Hebräerbrief steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Und dieser Glaube würde sich bei Christen im Gebet ausdrücken. Ohne Gebet ist es unmöglich, in diesem Bereich, für den du nicht betest, Gott wohl zu gefallen. Und deshalb wäre es gut, wenn unser Gebet intensiver würde, wenn er auch Bereiche durchdringt, die vielleicht bisher ohne Gebet blieben, und wenn auch die Gebetszeit länger würde. Der größte Punkt, an dem Christen weiterkommen können, ist der zu beten. Wir waren in Berlin bei dieser Hochzeit von Rosi Hörner und sprachen mit einer Koreanerin, die da studiert. Die sagte, auch in Berlin, wir machen so ab und zu mal, so vielleicht im Monat einmal oder auch ein bisschen später, eine Gebetsnacht. Dann beten wir von abends 8 bis morgens um 6. Zwischendrin machen wir noch eine kleine Wanderung, einen Spaziergang zum Auffrischen. Auch ein kleines Essen ist dazwischen. Aber ansonsten beten wir von abends 8 bis morgens um 6. Gut, die meisten von uns hätten Probleme, was man überhaupt so lange mit Gott besprechen kann. Ich vielleicht auch. Ich sage es nicht, dass wir das jetzt gleich nachmachen sollen, sondern es geht darum, dass ich Gott mehr Zeit zur Verfügung stelle und dadurch mehr von seinem Reichtum empfange. Es gibt so einen Kanon, den Sie vielleicht kennen. Gott, weil er groß ist, liebt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben. Das heißt, wir empfangen viel zu wenig von diesem Reichtum Gottes, weil wir im Gebet zu wenig offen sind dafür. Und deshalb wäre es gut, wenn Gott uns zu beten macht. Meine Frau und ich waren vor vielen Jahren in Haiti in so einer kleinen Gemeinde, die hatte 150 Christen. Und da gab es 25 Gebetszellen, die sich jeden Freitagabend um 8 Uhr etwa oder etwas früher getroffen haben. Gebetszellen heißt, dass da so ein paar Beter zusammen sind, so 3 bis 5 Beter sich treffen, die für ihre persönlichen Belange beten und für die Gemeinde beten. In so einer kleinen Gemeinde 25 Gebetszellen. Ich weiß nicht, wie viele Gebetszellen unsere Gemeinde hat, vielleicht 5, vielleicht 10, aber mehr werden es wahrscheinlich nicht sein, wenn es überhaupt so viele sind. Obwohl sicher viele Christen beten und ich sehr froh bin darüber. In dem Hohenlied im Alten Testament ist ja so ein Liebeslied, wird Jesus mit dem Geliebten verglichen und die Gemeinde mit der Braut, also mit der Geliebten. Und die Geliebte fragt ihren Freund sozusagen, der Freund ist ein Hirte, fragt, wo lässest du lagern am Mittag? Das heißt, wo hältst du dich mittags auf, damit ich dich dort erreichen kann? Das wäre gerade so ein Punkt für Hausfrauen unter uns oder für Senioren, dass sie auch überlegen, ob sie nicht mit Jesus auch mittags Kontakt haben. Wo lässest du auch am Mittag lagern? Das heißt, wo bist du zu finden? Soll ich meine stille Zeit nur morgens machen und abhaken und sagen, gut, mein Pensum erledigt? Oder vielleicht auch mittags noch einmal ganz bewusst Kontakt aufnehmen mit Jesus, um ihn zu loben und auch seine Ziele in mein Leben kommen zu lassen. Beten heißt ja nicht nur, dass ich Gott meine Wünsche vortrage, sondern dass ich ihn auch frage, was hast du denn vor mit mir? Was hast du vor mit meiner Familie? Was hast du vor mit deiner Gemeinde? Und dass ich darüber mit ihm auch rede. Wir Deutschen haben meistens so eine Machermentalität. Leute, die gerne arbeiten. erstaunlich. Sie arbeiten immer weniger, aber immer mehr. Ich meine, von der Zeit her weniger, aber eigentlich immer mehr. Und wenn jemand nichts zu tun hat, hat er ein schlechtes Gewissen, normalerweise. Wir trafen gerade eine junge Dame in der Schweiz, die vorher über 80 Stunden gearbeitet hat, wahrscheinlich in der Woche, und jetzt plötzlich einen Posten hatte, wo sie vielleicht noch nicht mal auf 40 Stunden kam. Sagte, am Anfang hatte ich immer ein schlechtes Gewissen. Ich kam mir richtig so vor, irgendwie schuldig. Obwohl sie alles getan hat, was sie machte und machen sollte und wofür sie bezahlt wurde. Ist es nicht oft so, dass wir, wenn wir beten, sagen, ich habe nichts getan? Ich habe nichts getan. Ich habe nur gebetet. Obwohl Beten etwas ganz Wichtiges ist, denn da kann Gott etwas tun. Und wenn Gott etwas tut, dann bleibt es auch beständig im Leben. Da geschieht etwas, was aufgebaut wird. Es wäre gut, wenn Gott uns das aufs Herz legt, mehr zu beten, ganz persönlich. Und auch darum zu bitten, dass wir zusammen beten lernen. Ist ja nicht schlimm, wir reden auch zusammen und wir können auch zusammen beten lernen. Es macht keiner einem anderen einen Vorwurf, wenn er das nicht kann. Aber es ist gut, Gott führt uns weiter. Und ich kenne viele Leute, die heute Dinge tun, von denen sie noch vor Jahren meinten, sie würden es nie schaffen. Einfach weil Gott sie ermutigt hat, er hat sie weitergeführt. Ja, was kann Gott schenken? Gott kann Reichtum schenken. Das kann finanziell sein. Dass Gott Leuten finanziell auf die Beine hilft, dass sie ihre Schulden ordnen lernen. Nicht, dass er da irgendwie einen Geldscheck oder einen Lottogewinn vom Himmel schickt. Ich glaube nicht, dass Gott diesen Weg gebrauchen wird. Aber dass er ihnen hilft, ihr Leben zu ordnen, ihre Finanzen. Es kann sein, dass er jemand hilft, in der Schule eine richtige Arbeitseinstellung zu gewinnen. Es kann sein, dass jemand betet, dass er mit seinem Ehepartner wieder neu sprechen lernt, ihm wirklich wieder etwas mitzuteilen hat, über längere Zeit, und dass Gott anfängt, so ein Gebet zu erhören. Es kann sein, dass jemand, der sehr kontaktschwach ist, über Jahre betet, Herr, hilf mir, dass ich anfange, Kontakte knüpfen zu lernen. Und dass Gott ihm hilft, Kontakte knüpfen zu lernen, die gut sind. Die Frage ist, ob ich Gottes Gebetsziele für mein Leben kennenlerne, ob ich weiß, dass Jesus in meinem Herzen wohnen möchte und mich gebraucht für sich selbst, ob ich mitarbeite, dass eine Gemeinde aufgebaut wird, oder ob ich nur für meinen kleinen persönlichen Lebenskreis bete. Gott schenkt das meiste auf Gebet hin. Ich muss Gott nie zwingen, etwas zu erfüllen. Ich werde von Gott eher, dass er mich motiviert und sagt, jetzt bete doch mal dafür, da will ich was tun für dich und für deine Gemeinde und deine Familie. Wir können dafür beten, dass Oberzhäuser Bürger oder wo der Einzelne wohnt, Christen werden und dann ein paar Leute mit Namen nennen, von denen wir das ganz besonders möchten. Wir können dafür beten, dass Männer Christen werden, weil es denen immer ein bisschen schwerer fällt als Frauen. Wir können dafür beten, dass Jugendliche, die Jesus kennengelernt haben, auch bei ihm bleiben. Denn für viele ist das nur so ein Wachwerden und dann laufen sie wieder weg, weil ihnen irgendetwas anderes wichtiger wurde. Wir können dafür beten, dass junge Christen bereit werden, sich für die Mission ausbilden zu lassen, damit Gott auch andere Länder segnen kann. Ein junger Mensch kann dafür beten, dass er den richtigen Beruf bekommt, dass er den richtigen Partner bekommt, aber auch zur richtigen Zeit. Nicht, dass Gott so ein Lieferant von Freunden oder Freundinnen ist, sondern er möchte einen Lebenspartner schenken. Und ich glaube, es gibt kaum etwas Schöneres, als wenn ich weiß, dass der Partner, den ich habe, mir wirklich von Gott gegeben ist. Weil ich dann weiß, er führt auch den richtigen Weg weiter. Wir können um gute Lebensumstände beten, dass wir zurechtkommen im Alltag. Und dass unser Land reich wird. Wir können dafür beten, dass mehr Kinder geboren werden, die auch unterwegs sind. Dass der Glaube zunimmt und dann wieder in speziellen Bereichen. Und dass auch Menschen und wir selbst unser Geld in Gottes Führung einsetzen lernen. Der Herr ist reich für alle, die ihn anrufen. Aber diesen Reichtum erlange ich natürlich nur, wenn ich ihn anrufe. Und ich freue mich, dass Gott gerne gibt. Und bei dem Bild des Spiegels noch einmal zu bleiben, was ja zu Beginn war, sobald ein bisschen Silber hinter dem Glas ist, sieht man nur noch sich selbst. Im Korintherbrief heißt es, wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Das heißt, Christen können Spiegel für Gott sein, Ich freue mich, wenn wir das sind, wobei ich mir klar bin, dass man sicher nicht bei jedem von uns oder auch bei mir immer Christus erkennen kann, gespiegelt, sondern manchmal auch nur die Person sieht und nicht, was hinter ihr steht. Aber wir dürfen Spiegel werden. Ich möchte Sie einfach fragen, ob Sie mehr Beter werden möchten, ob Sie diesen Reichtum Gottes sozusagen mehr abrufen und Gott darüber loben lernen. Dieses Bild des Farmers kennen Sie, das hatte ich vor Jahren erwähnt, steht auch geschrieben, wo ein Farmer war, der in den USA überlegte, ob er nicht den Konkurs anmelden sollte für seine Farm. Und dann kamen Leute und haben da Löcher gebohrt in den Boden und da hat man Erdöl gefunden. Und er war eigentlich einer der reichsten Männer, er wusste es nur nicht. Das heißt, dieses Ölvorkommen machte ihn zu einem ganz reichen Mann. Aber bisher hatte er immer nur von den Schafen diese Grashalme abweiden lassen und da war er ziemlich am Ende. Jeder Christ hat den Heiligen Geist, er hat sozusagen eine unermessliche Quelle an Kraft, an Liebe, an Freundlichkeit, an Trost, an Zuversicht in seinem Leben, wenn Jesus dort ist und der Heilige Geist. Und auch dieser Reichtum möchte sich entfalten. Die Frage ist eben, mit der ich schließe, ob jeder von uns ein Beter werden möchte, auch Gott mehr Zeit zur Verfügung stellt und ihn nach seinen Zielen fragt für sein Leben und auch für seine Gemeinde. Herr Jesus, du gibst so viel auf Gebet hin, darüber loben wir dich. Wir loben dich über Menschen unter uns, die Christen wurden, weil andere für sie jahrelang gebetet haben. Wir loben dich über Christen, die Mitarbeiter wurden, weil du sie motiviert hast. Wir loben dich über Gebetserhörungen, die du vielen von uns gegeben hast und dass du uns ermutigst, mehr zu erwarten von dir.